NDR Info. Echo des Tages.
Ganz herzlich willkommen dazu, ich bin Nicola Reik. Ganz offiziell Partner sind die EU und die Ukraine. In Brüssel und in Kiew wurde heute parallel über das lange umstrittene Assoziierungsabkommen abgestimmt. Ob das Partnerschaftsabkommen Europa weiterbringt und die Ukraine nach vorn, das beleuchtet gleich unser Kommentar. In Paris soll heute Abend das Parlament schon wieder der Regierung das Vertrauen aussprechen, zum zweiten Mal in den vergangenen 5 Monaten. In Afrika wollen die USA mit einem Großeinsatz gegen die Ebola-Seuche kämpfen. Tausende US-Soldaten sollen die Hilfe dort koordinieren. Und in Belgien darf ein psychisch kranker Straftäter Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Einige unserer Themen in diesem Echo des Tages. Dieser Vertrag hat den Stein erst ins Rollen gebracht und dann eine Lawine ausgelöst. Das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU war der Anlass für die monatelangen Proteste auf dem Maidan in Kiew und damit für den Sturz der Regierung unter Präsident Viktor Janukowitsch. Inzwischen ist die Halbinsel Krim an Russland gegangen und im Osten der Ukraine stehen sich Regierungstruppen und pro-russische Separatisten feindselig gegenüber. Und heute nun wurde in Brüssel und in Kiew über den umstrittenen Partnerschaftsvertrag abgestimmt. Gelten soll er allerdings erst einmal in abgespeckter Form, um Moskau nicht noch mehr zu verärgern. Kai Küstner berichtet.
Die Parlamentarier der EU und die der Ukraine konnten sich beim Abstimmen gegenseitig zuschauen. Die Idee, eine Fernseh-Live-Schalte aus Kiew nach Straßburg zu organisieren und umgekehrt, hatten der ukrainische Präsident Poroschenko und der Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz ausgeheckt.
Ich glaube, dass es in der Geschichte des Parlamentarismus noch nie eine Abstimmung zweier Parlamente gegeben haben, die einen internationalen Vertrag zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam auf zwei Seiten ratifizieren. Das ist, glaube ich, ein einmaliger Vorgang.
Parallel segneten die beiden Parlamente, das ukrainische und das europäische, also das Partnerschaftsabkommen ab. Zuvor hatte der ukrainische Präsident per Fernsehschalte noch ein paar eindringliche Worte an seine europäischen Freunde in Straßburg gerichtet.
Dear European friends and supporters of Ukraine.
Ohne die Ukraine werde es kein geeintes Europa geben, mahnte Poroschenko. Eindeutig fiel das Abstimmungsergebnis für eine engere Bindung des Ex-Sowjetstaats an die EU aus. Hörbar umstritten jedoch ist die Entscheidung der Europäer, Russland bei dem Abkommen einen großen Schritt entgegenzukommen, indem man wichtige Teile davon erst Ende 2015 umsetzt.
Man hat schon den Eindruck, dass Präsident Putin, obwohl er europäische Politiker und Diplomaten seit Monaten belügt oder belügen lässt, obwohl er einen Krieg, der unerklärt ist, gegen die Ukraine führen lässt, das bekommt, was er will, nämlich einen Fuß in die Tür zwischen der Ukraine und der Europäischen Union.
Beklagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament Rebecca Harms. Auch viele, insbesondere osteuropäische Abgeordnete, erklärten, der Kreml sei für sein militärisches Vorgehen in gewisser Weise belohnt worden. Andere, so auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament Brok, hingegen finden, immerhin könne Moskau so nun nicht mehr sein immer gleich klingendes Klagelied fortsetzen.
Und dadurch gibt es auch nicht mehr die Begründung von Russland, gegen diesen Vertrag vorzugehen und daraus ein Alibi zu ziehen, gegen die Ukraine vorzugehen.
Die EU-Kommission jedenfalls hofft, dass der mit Russland erzielte Kompromiss einen echten Wendepunkt in der Ukraine-Krise darstellen könnte. Die Europäische Union erkauft sich den Frieden, so drücken es nicht wenige aus. Einige beklagen, andere begrüßen das. Der Sozialdemokrat Fleckenstein findet, das alles geschieht viel zu spät.
Unglaublich finde ich die Tatsache, dass die Kommission nicht viel früher mit Russland über die Auswirkungen eines solchen Vertrages gesprochen hat.
Klar ist, ein Herzstück des Abkommens mit der Ukraine wird erst mit Verzögerung umgesetzt. Die ukrainischen Zollschranken für Waren aus der EU werden frühestens Ende 2015 fallen. Die Debatte darüber, ob das ein Eingehen auf oder ein Einknicken vor Russland darstellt, wird weitergehen.
Das Partnerschaftsabkommen zwischen Brüssel und der Ukraine ist in Kraft, zumindest ein Teil davon. Die geplante Freihandelszone soll erst später ausgerufen werden. Aber was bedeutet das Abkommen, das ja die Krise in der Ukraine erst ausgelöst hat, jetzt für das Land und für das Kräfteverhältnis in Europa? Ein Kommentar dazu von Jan Palokat.
Wladimir Putin hat eine schwere politische Niederlage erlitten. Seit 2012 kämpft er mit allen Mitteln gegen eine Assoziierung der Ukraine mit der EU. Zwar weiß auch er, dass das Abkommen meilenweit von einer Mitgliedschaft entfernt ist, aber es ist eben doch eine Weichenstellung, verfestigt den Westkurs des Landes. Die wirtschaftlichen Argumente, die Moskau zuletzt entdeckt hatte, sind eher vorgeschoben. Die angebliche Schwemme von EU-Waren, die Russland über die Ukraine drohe, ließe sich leicht durch entsprechende Zölle und Vereinbarungen stoppen. Im Übrigen zeigen Beispiele wie Litauen, dass selbst EU-Mitglieder weiter schwunghaften Handel mit Russland treiben, wenn beide Seiten das denn wollen. Tatsächlich ging es Moskau darum, die Ukraine weiter beeinflussen und fernsteuern zu können. Dafür gebraucht Putin seit jeher Zuckerbrot und Peitsche. Günstige Gaspreise sind das Zuckerbrot, Strafzölle und Importbeschränkungen die Peitsche. Sie hat er auch jetzt wieder geschwungen, erfolglos. Als der Kremlherr begriff, dass ihm am Schwarzen Meer die Felle davonschwimmen, gebrauchte er Gewalt. Auch hier hat sich Putin verkalkuliert. Er dachte, wenn er seine Kämpfer über die Grenze schickt, würde die Ukraine im Nu zusammenbrechen. Nicht unberechtigt angesichts der Schwäche des Staates und alter Konflikte zwischen Ost und West. Doch es geschah Erstaunliches. Tausende Ukrainer standen auf, einen Staat zu verteidigen, der sie all die Jahre nur betrogen und bestohlen hat. Es ist dies die erstaunlichste Wendung des Ukraine-Konflikts überhaupt. Wir alle haben die kulturelle Identität der Ukrainer unterschätzt. Die Lage für Putin ist jetzt äußerst heikel. Sein Spiel mit der Ostukraine birgt riesige Gefahren, aber zum Rückzug blasen kann er auch nicht mehr. Denn er weiß genau, wie übel ihm dies seine aufgehetzten Landsleute nehmen würden. Das hat er, ein wahrer Zyniker der Macht, selbst zu verantworten. Nun muss er auch selbst sehen, wie er aus dieser Lage wieder herauskommt. Dann aber müssen sich die EU und Russland dringend an einen Tisch setzen. Denn es war zwar sehr viel von Europa die Rede am heutigen Tag, die Ukraine beansprucht gar, Europa im Osten des Landes zu verteidigen. Aber gegen was? Auch Russland ist Europa. Und sobald der große Nachbar wieder zu europäischen Manieren und Verhaltensweisen zurückfindet, sollten alle Seiten dringend neu darüber nachdenken, wie dieses Russland besser und fairer an die europäische Familie angebunden werden kann als bisher.
Jan Palukat kommentierte. Zum zweiten Mal innerhalb von 5 Monaten bittet die französische Regierung das Parlament um sein Vertrauen. Seit der ersten Abstimmung sind mehrere Minister aus dem linken Flügel der Sozialisten abgetreten und neue haben ihren Platz eingenommen. Aber auch in neuer Besetzung muss die Regierung gegen immer schlechtere Sympathiewerte bei den Franzosen ankämpfen. Über die Stimmung vor dem Vertrauensvotum berichtet Ann-Kathrin Heckmann.
Manuel Valls ist Hobbyboxer. Kampfstrategie und Ausdauer konnte der Premierminister vor der Nationalversammlung heute gut gebrauchen. Es galt, die Abgeordneten von seiner Politik zu überzeugen. Der Premier ist schwer angeschlagen nach gerade mal 5 Monaten im Regierungsring. Doch Valls machte deutlich, er hat Reserven.
Gouverner, c'est résister.
Regieren heißt Widerstand leisten. Regieren heißt durchhalten. Regieren heißt reformieren. Und regieren bedeutet, die Wahrheit zu sagen. Regieren heißt auch, in schwierigen Zeiten um Vertrauen zu bitten. In seiner Regierungserklärung der zweiten seiner Amtszeit betonte Valls, Frankreich müsse den eingeschlagenen sozialdemokratischen Reformkurs konsequent weiterführen. Dazu zähle auch die Sparpolitik der Regierung. Allerdings, so Valls, müsse das Tempo beim Defizitabbau aufgrund des schwachen Wachstums angepasst werden. Frankreich werde sich weder aus Brüssel noch aus Berlin reinreden lassen.
La France décide elle seule de ce qu'elle doit faire.
Frankreich entscheidet alleine, was es machen muss. Aber die Absprache zwischen Deutschland und Frankreich ist notwendig, um das Wachstum in Europa zu stärken. Deutschland muss hier seiner Verantwortung gerecht werden.
L'Allemagne doit assumer pleinement ses responsabilités.
Vor dem Hintergrund miserabler Wirtschaftsdaten und einer Rekordarbeitslosigkeit sinken die Umfragewerte von Premier und Präsident weiter. Auch in der eigenen Partei haben Valls und Hollande einen schweren Stand. Dem linken Flügel ist der wirtschaftspolitische Kurs zu unternehmerfreundlich. Die sogenannten Frondeure, eine Reihe rebellierender Sozialisten, haben angekündigt, sich bei der Vertrauensfrage zu enthalten. Für die Opposition um UMP-Fraktionschef Christian Jacob hat Valls seine Glaubwürdigkeit längst verloren.
Vous n'avez pris aucun risque pour redonner de l'espoir à une France qui étouffe.
Sie nehmen keinerlei Risiko in Kauf, um Frankreich wieder Hoffnung zu geben. Unsere Landsleute wissen, dass diese Politik Stagnation für die nächsten Jahre bedeutet. Wenn ihre Zukunft in den Händen der Franzosen liegen würde, sie würden sie noch heute Abend nach Hause schicken. Die Opposition alleine kann die Regierung nicht kippen. Und selbst wenn sich die sozialistischen Frondeure gemeinsam mit den Grünen enthalten, wird Valls diese Vertrauensabstimmung wohl für sich entscheiden. Spannend ist also nicht, ob der Premier bleibt, sondern wie viel Rückhalt er noch in den eigenen Reihen hat. Mit der Vertrauensabstimmung ist der Kampf des Manuel Valls längst nicht beendet.
Aus Paris berichtete Ann-Kathrin Heckmann. Selbst die Weltbank setzt sich inzwischen für Gaza ein, denn der jüngste Konflikt zwischen Palästinensern und Israel hat nicht nur die Lebensgrundlage vieler Menschen dort zerstört und die Wohngebiete in Gaza in Schutt und Asche gelegt, sondern auch die Wirtschaft endgültig den Rest gegeben. Gaza muss wieder aufgebaut werden, muss eine völlig neue Chance bekommen. Das fordert die Weltbank, das fordern aber auch die Vereinten Nationen. Einzelheiten dazu von Kai Clement.
We must change fundamentally the dynamics in Gaza. If we do not, Gaza could implode or yet again explode.
Deutliche Worte vor dem Sicherheitsrat. Gaza könnte implodieren oder erneut explodieren, so der UN-Sondergesandte Robert Seri. Und zwar dann, wenn die internationale Gemeinschaft die Entwicklung in der Ost nicht fundamental verändere. Zentral sei nun der Wiederaufbau in Gaza. Ganze Nachbarschaften seien verwüstet, so sein Eindruck bei seinem jüngsten Besuch.
Large neighborhoods lie in total ruin.
Geschätzte 18.000 Häuser sind verwüstet oder schwer beschädigt. 100.000 Menschen haben ihre Wohnung verloren. Familien seien auseinandergebrochen und verzweifelt. Deshalb müsse Gaza jetzt für den Wiederaufbau geöffnet werden.
Gaza must now be opened up for reconstruction and recovery.
Israel hatte dies zuletzt immer mit großer Skepsis begleitet. Schließlich könnten Baumaterialien, ausgewiesen für den Wiederaufbau, auch für andere, für militärische Zwecke eingesetzt werden. Nicht zuletzt für den Bau von Tunneln, die die Grenzanlagen zu Israel unterminieren.
I am pleased to announce to the Security Council.
Ich freue mich daher, dem Sicherheitsrat mitteilen zu können, dass mein Büro eine Vereinbarung zwischen Israel, der Palästinenserbehörde und den Vereinten Nationen vermittelt hat. Damit wird ein Wiederaufbau im nötigen Umfang ermöglicht, auch mit Privatunternehmen. Diese Vereinbarung gibt der Palästinenserbehörde eine führende Rolle. Zugleich wird es aber auch Sicherheitsgarantien dank einer Kontrolle durch die UN geben, damit diese Baumaterialien, gedacht für rein zivilen Nutzen, nicht zweckentfremdet werden. Eigentlich ist diese Sitzung nur die reguläre monatliche Information des Sicherheitsrates über die Lage im Nahen Osten. Eigentlich, denn zugleich ist es Tag 1 nach einem neuen Bericht des UN-Sondergesandten Robert Seri. Den wird UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Kürze auch dem Ad-Hoc-Komitee für Nahost vorlegen. Darin geht es nicht nur um Gaza, sondern auch um die Westbank.
As we focus on Gaza, we must give new attention to the West Bank.
Die Lage dort dürfe bei all der Beachtung für Gaza nicht ins Hintertreffen geraten, so Seri. Israels Ankündigung, einen Landstrich bei Bethlehem als Staatseigentum auszuweisen, könne zu neuen Siedleraktivitäten und damit zu neuen Konflikten führen.
These are the largest state land declarations since the 1980s.
Zusammen mit einer ähnlichen Maßnahme vom April dieses Jahres seien dies die größten Umwandlungen in Staatseigentum seit den 80er Jahren. Ein falsches Signal. Ein ganz anderes Signal setze dagegen, so Seri, Israels Entscheidung, weiteren 5.000 Palästinensern aus dem Westjordanland Arbeitsgenehmigung zu erteilen. Eine Stabilisierung des jetzigen Waffenstillstands mit Hilfe von Ägypten, eine Verbesserung der humanitären Lage und eine palästinensische Einheitsregierung verantwortlich auch für Gaza. All diese Punkte formten einen schmalen Pfad aus der jetzigen gefährlichen Lage, so Seri bei der Erläuterung seines 5-Punkte-Plans. Nach dem Bericht des Sondergesandten lud Samantha Power, derzeit Präsidentin des Sicherheitsrates, die Mitglieder zu vertraulichen Beratungen ein.
I now invite council members to informal consultations.
Israel, kein Mitglied des Sicherheitsrates, hatte den Vereinten Nationen zuletzt mehrfach vorgeworfen, voreingenommen zu sein. Die Bedrohung durch militante Palästinenser werde kleingeredet. Am Ende der Sitzung warnte Seri das Gremium noch einmal grundsätzlich. Als ich warnte, dass Gaza implodieren oder explodieren könnte oder das Zwei-Staaten-Konzept ganz verloren gehen könnte, da habe ich keinen blinden Alarm gegeben.
Kai Clement über die Appelle der UN in Gaza, endlich eine neue Politik zu initiieren. Und ein kleiner Nachtrag zu unserem Bericht aus Paris. Die französische Regierung unter Premier Manuel Valls hat die Vertrauensabstimmung dort gewonnen. Nach Afrika. Fast 2.500 Menschen sind bereits an Ebola gestorben, nach offiziellen Zahlen. Die tödliche Krankheit breitet sich rasend schnell aus. Jetzt haben die USA entschieden, einen Großeinsatz gegen Ebola einzuleiten. Die Situation in Liberia, einem der am schlimmsten betroffenen Länder, schildert Alexander Göbel.
Eine Frau liegt auf der Straße in Painesville, einem Stadtteil von Liberias Hauptstadt Monrovia. Sie ist tot. 7 Stunden zuvor hatten die Nachbarn über die Ebola-Notrufnummer das staatliche Helferteam informiert. Die Frau zeigte klare Ebola-Symptome, übergab sich mit Blut. Bis die Helfer endlich kommen, ist es zu spät für die Frau. Jetzt laden 4 Männer in weißen Plastikanzügen die Leiche auf einen Lastwagen, sprühen Desinfektionsmittel. Doch die Menschen sind in Panik, haben Angst, sich anzustecken, und sie sind wütend, so wie Justina Gartin.
I think the president should have a second thought. Let our Please go to the Bible.
Unsere Präsidentin sollte in sich gehen. Sie sollte die Bibel lesen und Gott um Weisheit bitten, für sich selbst und für dieses Land.
Ask God for wisdom for this country.
Liberia ist mit Ebola völlig überfordert. Ärzte und Krankenschwestern infizieren sich selbst und sterben. Es gibt zu wenige Helfer, zu wenig Ausrüstung, zu wenige Betten. Die tote Frau von Painesville wäre wahrscheinlich nicht aufgenommen worden. Die Krankenstationen sind voll. Ellen Johnson Sirleaf hat jetzt laut Hilfe gerufen, im wahrsten Sinne um 5:45. Sie hat einen Brief an Bundeskanzlerin Merkel geschrieben. Der liberianische Verteidigungsminister hatte vor den Vereinten Nationen an die Welt appelliert. Für Liberia gehe es um seine Existenz. 3000 Soldaten schickt US-Präsident Obama nach Guinea und Sierra Leone, vor allem aber nach Liberia. Militär werde die Menschen weiter verschrecken, fürchtet Ärzte ohne Grenzen. Doch die USA wollen das Blatt wenden, heißt es aus Washington. In Monrovia soll eine Kommandozentrale eingerichtet werden. Von dort sollen die Einsätze des US-Militärs koordiniert werden. Die US-Soldaten sollen neue Behandlungszentren bauen. 500 lokale Helfer sollen wöchentlich ausgebildet werden. Über 60 Gesundheitsexperten kommen aus den USA. Ein Militärkrankenhaus ist geplant. Dort soll an Ebola erkranktes medizinisches Personal behandelt werden. Liberia, Sierra Leone und Guinea erleben nun die erste westliche Offensive im Virenkrieg gegen Ebola. Für fast 2500 bestätigte Ebola-Tote kommt diese Offensive schon zu spät.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Terror der IS in Syrien und im Irak sorgt dafür, dass Muslimen in der westlichen Welt immer häufiger mit Skepsis begegnet wird. In Deutschland will der Koordinierungsrat der Muslime jetzt ein Zeichen setzen gegen Hass und gegen den Missbrauch von Religionen. Was genau geplant ist, weiß Volker Schafranke.
Es ist eine Premiere für die muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland. Noch nie gab es in diesem Umfang und in dieser Deutlichkeit das Signal, wir stehen auf gegen Hass und Unrecht. Wir wollen Extremismus jeglicher Couleur eine Absage erteilen, erklärte der Chef des Zentralrates der Muslime, Ayman Masiek.
Ich bin ein Jude, wenn Synagogen angegriffen werden. Ich bin ein Christ, wenn Christen beispielsweise in Irak verfolgt werden. Und ich bin ein Muslim, wenn Brandsätze auf ihre Gotteshäuser geworfen werden.
Dabei hat man sich im Koordinierungsrat der Muslime ganz bewusst dazu entschlossen, nicht nur an einem Ort eine Großaktion durchzuführen. In allen muslimischen Gemeinden wird in den Freitagsgebeten der Kampf gegen Gewalt im Mittelpunkt stehen. Im Anschluss wird es auch noch ein eigenes Friedensgebet geben, so Sekeriye Altu von der türkisch-islamischen Union DİTİB.
Wo der Imam in sein Bittgebet alle Menschen, seien es Christen, Jesiden, Juden oder Palästinenser, Muslime oder Buddhisten, welchen Glaubens auch immer, alle Menschen in seine Gebete einschließen wird, die Unrecht, Verfolgung und Hass ausgesetzt sind.
Das gewaltsame Vorgehen der Terrorgruppe IS habe nichts mit dem Islam zu tun, erklärte Altu. Diese Terroristen missbrauchten allein schon mit ihrem Namen Islamischer Staat den muslimischen Glauben. Es müsse deutlich gemacht werden,
dass wir in Zukunft es nicht hinnehmen möchten, dass unsere Begrifflichkeiten, Terminologien, aber auch Symbole nicht missbraucht werden dürfen, um anderen Menschen Leid zuzufügen.
Gleichzeitig soll dieser Tag aber auch daran erinnern, dass es in den letzten Wochen Übergriffe auf Moscheen in Deutschland gegeben hat, so Sekeriye Altu von der türkisch-islamischen Union.
Wir sehen seit 2,5 Jahren einen sehr rasanten Anstieg um fast 50% bei Moscheeübergriffen. Und in den letzten Monaten hat sich die Qualität auch noch mal verschlimmert.
In mehreren deutschen Städten wird der Aktionstag auch von Politikern unterstützt. Unter anderem werden in einer Moschee in Mölln der schleswig-holsteinische Innenminister Andreas Breitner, in Bielefeld der NRW-Integrationsminister Guntram Schneider an Veranstaltungen teilnehmen.
Hörgeräte, Krankenbetten oder Rollstühle sind Hilfsmittel. Logopädische Übungen oder Physiotherapie fallen unter Heilmittel. Und für beides haben die Krankenkassen in den vergangenen Jahren immer mehr Geld ausgegeben. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Barmer Ersatzkasse. Mehr dazu jetzt von Bettina Nutz.
Die Frustration ist ihm anzumerken. Professor Gerd Gläske, Gesundheitsforscher an der Uni Bremen und Autor der Barmer GEK Heilmittelstudie.
Wir haben eigentlich keinen Erfolg. Wir haben nach wie vor eine ähnlich hohe Amputationsrate wie seinerzeit.
Seinerzeit, das war vor 25 Jahren, als sich die europäischen Staaten Gedanken über die Folgen der massenhaften chronischen Diabetes gemacht hatten. Damals verpflichtete man sich, Folgeschäden zu verhindern. Dazu gehören dramatische Konsequenzen wie Amputationen. Amputationen. Ein Trauma für Betroffene und ganz nüchtern Mehrkosten für die Krankenkassen. Bis heute ist das nicht gelungen und dabei könnte vieles so einfach sein, sagt Gläske.
Das kann alles durch ein Heilmittel, durch die Podologie präventiv beeinflusst werden. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig gemacht.
Die Podologie ist die medizinische Fußpflege und Podologen gibt es ausreichend. Doch vor der Behandlung müssten durch Blutungsstörungen, die durch Diabetes entstehen und bis zur Amputation führen können, erst einmal bemerkt werden. Dem aber steht offenbar der Medizinbetrieb entgegen.
Wir haben ja immer mal wieder Ärzte gefragt und die haben dann immer gesagt, ja, wir wissen, aber es ist ganz schwierig und ich habe zu wenig Zeit im Alltag.
Das Beispiel Diabetes zeigt, die Situation ist paradox. Eine Unterversorgung von Risikopatienten und das in einem boomenden Markt mit Medizinprodukten. Zu wenig Transparenz und hohe Kosten. Der Report der Barmer GEK diagnostiziert jedenfalls eine deutliche Ausgabensteigerung. Der stellvertretende Kassenvorsitzende Rolf-Ulrich Schlenker ist alarmiert.
Ganz extrem ist die Kostenentwicklung bei Heil- und Hilfsmitteln im ersten Halbjahr. Und da haben wir im Bereich Heilmittel eine Steigerung von über 7% und bei Hilfsmitteln erstes Halbjahr 2014 von 9,5%. Über alle gesetzlichen Kassen hinweg.
Mit anderen Worten, ein Milliardengeschäft, wenn es um Krankengymnastik oder Logopädie geht, noch mehr für die Hersteller und Anbieter von Hörgeräten oder sensibleren Produkten wie Herzklappen. Eine älter werdende Gesellschaft macht's möglich. Hohe Kosten, dennoch Unterversorgung und mangelnde Kontrolle von teurem medizinischen Gerät. Daran hapert es ebenfalls gewaltig. So sind sich der Versicherer Schlenker und Gesundheitsforscher Gläske einig.
An die Bundesregierung wirklich die Forderung, endlich ein Medizinproduktegesetz auf den Weg zu bringen, das die Zulassung regelt und das auch die Überwachung der Medizinprodukte im Alltag der Medizin regelt.
Viele teure Heil- und Hilfsmittel, aber zu wenig Wirkung. Bettina Nutz berichtete aus Berlin. Das war gestern ein Blitzaustausch in Kiel. Die seit längerem umstrittene Bildungsministerin Waltraud Wende hat ihren Rücktritt bekannt gegeben und schon heute wurde das Amt in andere Hände gegeben. Die neue Bildungsministerin von Schleswig-Holstein heißt Britta Ernst. Ein Porträt von Tim Radke.
Souverän, ruhig, aber auch ein klein wenig nervös. So präsentierte sich die neue Bildungsministerin Schleswig-Holsteins heute erstmals der Öffentlichkeit. Bei der offiziellen Vorstellung beantwortete sie ruhig und sachlich alle ihr gestellten Fragen. Britta Ernst weiß, auf was sie sich einlässt. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin und Seiteneinsteigerin Waltraud Wende ist die 53-Jährige eine erfahrene Politikerin. Seit mehr als 35 Jahren ist sie Mitglied der SPD und saß für ihre Partei auch lange Jahre in der Hamburger Bürgerschaft. Bildungspolitik ist ihr seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit.
Ich gehöre noch zu der Generation, die durch die sozialdemokratischen Bildungsreformen der 70er Jahre geprägt worden und die auch davon profitiert haben, die durch die Bildungsexpansion damals Abitur gemacht haben, studiert haben und deshalb auch hier sitze und habe deshalb auch als Jugendliche früh mitbekommen, dass Politik eben auch Gesellschaft zum Besseren verändern kann.
Schon dreimal gehörte die gebürtige Hamburgerin sozialdemokratischen Schattenkabinetten als mögliche Bildungsministerin an. Unter anderem 2009 während des Wahlkampfs in Schleswig-Holstein unter Spitzenkandidat Ralf Stegner. Allerdings verlor die SPD diese Wahl. Die 53-Jährige kam nicht zum Zug. Dass sie jetzt doch Bildungsministerin geworden ist, dass Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig sie gefragt hat, das freut sie sehr.
Ein bisschen, ja. Zwischendurch war der Wunsch schwächer, aber jetzt habe ich mich sehr gefreut.
Ihren Mann, Hamburgs ersten Bürgermeister Olaf Scholz, mit dem sie seit 1998 verheiratet ist, musste sie deshalb auch nicht groß um Rat oder Erlaubnis fragen.
Also ich frage meinen Mann nicht, ich habe das mit ihm besprochen und dann die Entscheidung getroffen.
Ihr erklärtes Ziel ist, die Bildungspolitik, die SPD, Grüne und SSW in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht haben, will sie fortführen. Von dem Konzept ist sie überzeugt.
Ich finde, dass hier die Unterrichtsversorgung einen ganz hohen Stellenwert hat. Die Regierung hat hier auch sehr erfolgreich schon gearbeitet. Und das ist eine ganz klare Schwerpunktsetzung dieser Landesregierung, die ich sehr, sehr richtig finde. Ich habe auch gesehen, dass das Inklusionskonzept vorliegt. Auch das finde ich sehr gut. Das ist ein wichtiges Thema, was uns die nächsten Jahre, wenn nicht noch Jahrzehnte, beschäftigen wird.
Innerhalb der SPD wird nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihr Auftreten geschätzt. Klar in den Ansagen, fachlich versiert und vor allem menschlich sehr umgänglich. So wird Britta Ernst von Parteikollegen beschrieben. Jetzt ist sie die neue Bildungsministerin Schleswig-Holsteins. Die Opposition im Land wünscht ihr viel Erfolg, hofft allerdings auch auf einige Kurskorrekturen in der Bildungspolitik.
Wann darf ein Mensch sich ganz offiziell beim Selbstmord helfen lassen? In Deutschland gar nicht. In Belgien dagegen schon. Dort haben die Behörden jetzt einem psychisch Kranken den betreuten Selbstmord erlaubt. Einzelheiten von Karin Bentsch.
Frank will sterben. Ein belgisches Gericht hat entschieden, er darf es, ganz legal, durch aktive Sterbehilfe.
Moet ik dan hier blijven zitten te verkommeren? Was zin heeft dat?
Was soll ich denn tun? Soll ich hier sitzen bleiben, bis ich verkomme? Welchen Sinn hat das?
Sagt Frank. Seit 30 Jahren sitzt er wegen mehrfacher Vergewaltigung und Mord in einem belgischen Gefängnis. Die dortige Psychotherapie fand der Häftling nicht ausreichend. Deshalb wollte er in eine niederländische Spezialklinik verlegt werden. Doch das hatten die belgischen Behörden abgelehnt. Deshalb hatte der Straftäter bereits vor 3 Jahren um Sterbehilfe gebeten. Doch auch die wurde zunächst abgelehnt, weil einer der 3 Ärzte, die gemeinschaftlich darüber entscheiden, noch Therapiemöglichkeiten sah. Nun ist die Entscheidung anders ausgefallen. Ärzte haben dem 50-Jährigen ein unheilbares Leiden bescheinigt, sagt sein Anwalt Joos van der Welpen dem ZDF.
Man kann psychisches Leiden nicht mit einem Barometer messen. Aber er hat wohlbedacht seine Entscheidung getroffen. Es gibt keine andere Art, um sein Leiden zu lindern.
In Belgien ist die aktive Sterbehilfe seit 2002 gesetzlich erlaubt. Bislang dürfen Menschen sie in Anspruch nehmen, die unheilbar krank sind und unter starken körperlichen Schmerzen leiden. Zudem muss ein Ärzteteam dies bescheinigen. Im Februar hatte das belgische Parlament entschieden, die aktive Sterbehilfe auf todkranke Minderjährige auszuweiten. Allerdings nur dann, wenn sie in der Lage sind, ihre Situation einzuschätzen, Ärzte die unheilbare Erkrankung bestätigen und die Eltern mit der Sterbehilfe einverstanden sind. Der Fall des Sexualstraftäters erreicht eine neue Dimension. Es ist das erste Mal, dass ein Gefangener wegen psychischem Leiden darum bittet.
Er hat von Anfang an gesagt, dass er so nicht weiterleben will und dass er diesen Schmerz nicht weiter ertragen kann.
Sagt der Anwalt des Häftlings. Frank darf nun für 48 Stunden in ein Krankenhaus gebracht werden und dort in Anwesenheit seiner Familie sterben. Diese Entscheidung erregt viele Belgier. Manche sehen es als Armutszeugnis für das belgische Justizwesen. Wenn er wirklich sterben will, hat er das Recht dazu. Aber man hätte sich besser um ihn kümmern müssen.
Der belgische Staat muss dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht noch einmal vorkommt.
Einen Präzedenzfall schaffe die Entscheidung nicht, meint Jacqueline Herremans von der Gesellschaft Recht auf würdiges Sterben. Sie öffnet auf keinen Fall Tür und Tor dafür, dass alle Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, jetzt auch um Sterbehilfe bitten dürfen. Jeder Fall muss gesondert behandelt werden. Die deutsche Stiftung Patientenschutz sieht das anders. Für sie zeigt der Fall des belgischen Häftlings, was passiert, wenn der Staat keine passenden Therapieangebote bereithalte. Dann werde nicht die Hilfe zum Leben, sondern der Weg in den Tod organisiert. Offenbar wollen 15 weitere belgische Häftlinge dem Beispiel folgen.
Und zum Abschluss blicken wir noch auf die Champions League, denn die startet heute Abend für Borussia Dortmund und für Bayer Leverkusen. Und über den Auftakt berichtet Daniela Müllenborn.
Die Dortmunder haben es gleich zum Auftakt mit einem alten Bekannten zu tun. Sie spielen mal wieder gegen den FC Arsenal mit den WM-Helden Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski. Es ist schon das 3. Mal binnen 4 Jahren, dass beide Teams in der Gruppenphase der Champions League aufeinandertreffen. In der vergangenen Saison zogen am Ende beide ins Achtelfinale ein. Aktuell ist Arsenal nur Tabellen-7. Der englischen Premier League und für Trainer Arsène Wenger gehört Dortmund zu den Titelfavoriten. Sein Dortmunder Kollege Jürgen Klopp winkt ab und redet seinerseits den Gegner stark.
Unter Berücksichtigung aller Umstände muss man sagen, das ist hohe Qualität, die der auf uns kommt. Also die Champions League geht direkt richtig los.
Einfacher dürfte die Sache für Bayer Leverkusen werden. Die Mannschaft spielt beim AS Monaco, dessen russischer Mäzen die Lust an seinem Projekt verloren und gleich mehrere Superstars verkauft hat. Im vergangenen Sommer galt Monaco noch als ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um die französische Meisterschaft. Jetzt ist die Mannschaft nur noch Mittelmaß, aktuell sogar nur Tabellenvorletzter. Leverkusens Trainer Roger Schmidt will aber von der Favoritenrolle nichts wissen.
Es ist jetzt nicht so, dass Monaco gegen Bayer Leverkusen krasser Außenseiter ist, also das finde ich nicht.
Seine Mannschaft soll trotz der 3 Gegentore in der Bundesliga gegen Werder Bremen am offensiven Powerfußball festhalten und in Monaco auf Sieg spielen.
Noch was ganz Kurzes vom Fußball. Der HSV hat einen neuen Trainer. Josef Zinnbauer heißt er und war bisher Trainer der U23-Mannschaft. Ja, und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen guten Abend mit oder ohne Fußball wünscht Ihnen Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.